Den Wolf kennen wir alle spätestens aus Märchen. Meist kommt er da eher böse daher, um genau dieses Vorurteil und andere Ängste in der Bevölkerung abzubauen, hat der NABU schon vor ein paar Jahren den 30. April, also den heutigen Tag, zum Tag des Wolfes ausgerufen. Der Wolf spaltet die Gemüter. Den einen macht er Angst und Ärger, weil er Nutztiere reißt. Den anderen ist er Symbol für Natur, die sich Räume zurückerobert. Und tatsächlich leben ja auch wieder viele Wölfe in der Region, vor allem auch in Brandenburg. Eckart Fuhr ist Autor von Büchern wie Rückkehr der Wolfe und Schafe, ein Porträt, und er setzt sich auch als Jäger und zweiter Vorsitzender des Ökologischen Jagdvereins Berlin-Brandenburg für ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Wolf ein. Und ihn begrüße ich nun am Tag des Wolfes hier auf Radio 3 im Klimagespräch. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo.
Ja, ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Wolf. Darüber wollen wir zusammen ein bisschen nachdenken. Aber erst einmal, warum spaltet denn der Wolf tatsächlich so sehr die Gemüter? Also zwischen mystischer Wolfsverehrung bis zum Abschuss möglichst aller Tiere ist wirklich alles drin, ne?
Ja, das hängt damit zusammen, dass es, glaube ich, keine Tierart gibt, die mit einem solchen kulturellen und auch mythologischen Gepäck beladen ist wie der Wolf. Das heißt, man kann sich nur theoretisch auf den Standpunkt stellen, der Wolf ist ein ganz normales Wildtier, wie andere Wildtiere auch, wie Wildschweine oder Rehe oder Krähen oder Kolkraben. Und man muss entsprechend mit ihm umgehen. Das ist aber nur ein rein theoretischer Standpunkt. In der Praxis, in der gesellschaftlichen Realität und in den Köpfen der Menschen funktioniert das nicht. Der Wolf regt die Gemüter an und er spaltet die Gemüter und auch nachdem wir jetzt schon fast ein Vierteljahrhundert Wölfe in Deutschland haben, sich Wölfe in Deutschland vermehren und ausbreiten, kann man nicht davon reden, dass es da eine gelassene Gewöhnung an den Wolf gibt, sondern es gibt immer wieder Aufwallungen und Auseinandersetzungen. Und zwischen den betroffenen Interessenverbänden, Naturschutzverbänden auf der einen Seite, also Natur- und Artenschutzverbänden, und den Landwirten und Schäfereiverbänden haben sich die Fronten eher verhärtet im Vergleich zur Zeit vor 20 Jahren.
Schade ist, obwohl ExpertInnen wie Sie wirklich unterwegs sind, aufklären und vermitteln, versuchen seit zwei Jahrzehnten, Sie haben es gerade gesagt, gibt es nun schon wieder Wölfe in Deutschland, mehr oder weniger. Das ist Ihrer Meinung nach ein Glück, aber ein nicht ganz ungebrochenes.
Nein.
Warum denn genau?
Nein, es ist kein ungebrochenes Glück. Also ein Glück ist es in der Hinsicht, dass sich doch gezeigt hat, ein sehr tiefgreifender Mentalitäts- und Bewusstseinswandel in den europäischen Gesellschaften. Also die Artenschutz- und Naturschutzgesetze europäischer Ebene und nationaler Ebene werden weitestgehend akzeptiert. Das ist nur denkbar, weil Mehrheiten in der Bevölkerung es sich vorstellen können, dass im Falle des Wolfes große Raubtiere auch in unserer Nachbarschaft leben können. Eine Vorstellung, die vor 40 Jahren schlechthin unmöglich gewesen wäre. Mhm. Also als in Mitte der 70er Jahre, glaube ich, war es einmal, die Wölfe aus einem Schaugehege im Nationalpark Bayerischer Wald ausgebrochen sind, dann hatten die keine Überlebenschance. Da ist der Grenzschutz, die Polizei, alles in Bewegung gesetzt worden, bis auch der letzte dann geschossen war. Also das ist ein Glück, dass dieser Mentalitätswandel stattgefunden hat. Ungetrübt ist das Glück nicht, weil die Wölfe vor allen Dingen in der Zahl und Dichte, wie wir sie jetzt inzwischen haben, doch auch für gravierende Probleme verantwortlich sind.
Zum Beispiel, also ich denke gerade an die Frage des Gleichgewichtes, für das Wölfe ja auch in Wäldern sorgen können. Mhm. Wie steht es denn darum in Deutschland?
Ja, wir im Ökologischen Jagdverein hatten da auch Hoffnungen, die sich bisher nicht erfüllt haben. Also wir hatten eigentlich die Hoffnung, der Wolf hilft uns, dieses Problem überhöhte Bestände an Rehen oder Rothirschen oder Damhirschen zu lösen. Und wir betrachten den Wolf als Kollegen mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich Rehe zu jagen. Und das ist gut für den Wald, unbestritten. Man hat aber dem Wolf Es war zu viel Ökoromantik im Spiel bei dieser Betrachtungsweise. Man hat Effekte, die man in Wildnisgebieten wie zum Beispiel im Yellowstone Nationalpark in Nordamerika beobachten kann, dass die Wiedereinführung von Wölfen in einem Ökosystem dort gravierende Folgen hat, gravierende Veränderungen zum Positiven, sage ich es mal ganz allgemein.
Weil sie für ein Gleichgewicht gesorgt
haben. Ja, weil sie die überhöhten Hirschbestände reduziert haben, weil die Vegetation an den Flussufern wieder hochkam, dann kamen die Biber, dann kamen mehr Vögel und so weiter und so fort.
Das zieht dann eine ganze Kette mit sich.
Inzwischen gibt es allerdings auch wieder ernsthafte Zweifel, ob das wirklich nur auf die Wölfe zurückzuführen ist. Also die Wissenschaft geht da auch weiter. Aber von diesen Effekten in Wildnisökosystemen findet man in Landschaften, die durch intensivste Landwirtschaft geprägt sind, wie in Mitteleuropa, nichts. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Nährstoffeinträge durch die Landwirtschaft viel höhere Bestände auf die Fläche bezogen, viel höhere Bestände an potenziellen Beutetieren vorhalten, als das in der Wildnis der Fall ist. Also es gibt pro Quadratmeter bei uns viel mehr Biomasse in Form von Hirschen und Rehen und Wildschweinen, als das in Wildnisgebieten der Fall ist.
Und das heißt, es bräuchte mehr Wölfe, wenn ich sie richtig verstehe?
Da gibt es natürlich dann auch Grenzen. Diese Grenzen sind durch die Akzeptanz geprägt, aber auch durch das wölfische Verhalten. Also die können ihre Territorien nicht beliebig verkleinern.
Ja.
Und man kann es ganz drastisch an einem Bild zeigen. Wir haben in Deutschland wahrscheinlich so zwischen 2 und 3 Millionen Rehe allein. Und die bringen schon mal jedes Jahr wieder mindestens 1 Million neue Rehe hervor. Und dagegen können ein paar tausend Wölfe, die wir vielleicht irgendwann mal in Deutschland haben werden, einfach nicht ausrichten. Sie können das nicht regulieren.
Das leuchtet ein.
Also diese ökoromantische Vorstellung, dass der Wolf segensreich ein menschengemachtes Problem, nämlich diese überhöhten Bestände an wildlebenden Huftieren zu lösen hilft. Ich glaube, diese Vorstellung muss man sich abschminken.
Gut, dann kommen wir mal zu dem großen Thema, was vor allem eben auch Landwirte beschäftigt. Wir wollen hier in Deutschland eine zunehmend nachhaltige Landwirtschaft, auch in Bezug auf die Klimakrise. Ich sprach in der letzten schon ausführlich darüber mit Caroline Ehmke. Das heißt, es sind auch zunehmend viele Weidetiere draußen, die natürlich ein gefundenes Fressen für den Wolf sind. Und das wiederum spricht eigentlich gegen ihn, oder nicht? Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, also zunächst mal muss man schon feststellen und sich klar machen, dass Grünland und extensiv bewirtschaftetes Grünland, durch Weidetiere bewirtschaftetes Grünland, etwa für die CO2-Bindung im Boden dieselbe große Rolle spielt wie Wälder. Und Grünland spielt auch für die Biodiversität eine ähnlich große Rolle wie die Wälder bei uns. Wenn es nun dazu käme, hypothetisch, dass der Wolf diese extensive Bewirtschaftung von Grünland so erschwert, dass sie großflächig aufgegeben wird, dann müsste man klar sagen, dann hat der Wolf dem Klimaschutz sozusagen einen Bärendienst erwiesen.
Aber ich höre schon den Konjunktiv, den Sie immer wieder
betonen. Die Erfahrung sagt, wir sind nicht so weit und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch nicht so weit kommen. Also gegen alle düsteren Bilder, die da an die Wand gemalt werden. Die Zahl der Schafe in Brandenburg und auch die Zahl der Schafe haltenden Betriebe hat in den letzten 2 Jahren zugenommen durch eine ganz simple Maßnahme, dass man nämlich nach vielen Jahren endlich wieder eine Mutterschafprämie zahlt. Und das bringt schafhaltende Betriebe, die Schäfer, doch eine erhebliche Sicherheit in der finanziellen Planung und ein gewisses Polster, dass sie sozusagen von dem Abgrund, dem wirtschaftlichen Abgrund, an dem sie immer stehen, ein ganzes Stück zurückzieht. Das wird durch die Wölfe nicht konterkariert.
Trotzdem gibt es immer wieder Aufruhr, auch genau aus diesem Grund. Was gibt es denn für Lösungen, die auch die Landwirte und hier vor allem ja auch die Ökolandwirte und Schäfer zufriedenstellen könnte?
Also einmal muss man natürlich das Mantra immer wieder anstimmen, das da lautet Herdenschutz, Herdenschutz, Herdenschutz. Das ist das A und O, egal wie viele Wölfe wir haben. Und wenn in einer Gegend nur einer oder zwei herumlaufen, freiweidende Schafe und Ziegen vor allen Dingen müssen geschützt werden gegen den Wolf. Wir können aber nicht warten, bis dieser Herdenschutz in der Fläche überall perfekt installiert ist. Und solange es noch sehr viele ungeschützte oder ungenügend geschützte Tiere gibt in der Landschaft, lernen die Wölfe daran, dass Schafe und Ziegen oder Kälber auch eine leichte Beute sind. Und wenn sie das erst einmal gelernt haben und darauf fokussiert sind, dann überwinden sie auch ordnungsgemäße Herdenschutzmaßnahmen. Und das ist, der Effekt, den wir eben
wird sich daran nicht halten,
der Effekt, den wir eben sehen, verstärkt noch durch das Trainingsprogramm, das wir den Wölfen aufgelegt haben, durch die Schutzzäune gegen die afrikanische Schweinepest seit Jahren. Das ist ja mitten in den Wolfsgebieten und wenn die Wölfe dort jagen, müssen sie über Zäune springen.
Also machen sie das?
Ja, sie bestimmt, tun
es. Sie tun eben, es. Also ja. Zäune ist
sonst kommen sie ja nicht an die Beute. Also muss da jetzt ein bisschen Tempo rein, es muss etwas schneller und pragmatischer gehandelt werden und da haben ja nun auf der politischen Ebene offenbar die Alarmglocken auch etwas bewirkt und es gibt diese Übereinkunft der Umweltminister des Bundes und der Länder, ein rechtssicheres Schnellabschussverfahren einzuführen, das ohne jetzt erstmal noch langwierig die FFH-Richtlinie auf europäischer Ebene oder das Naturschutzgesetz auf Bundesebene zu ändern. Allerdings ist das im ersten Anlauf schon mal ausgebremst worden, weil es eben doch wieder Verwaltungsgerichte waren, die dann angerufen worden sind und die das gestoppt haben. Und es auf der anderen Seite Verbände gibt, die sagen, das genügt alles nicht. Also Bauernverband, Jagdverband, das genügt alles nicht. Wir müssen insgesamt die Zahl der Wölfe reduzieren. Das ist eine Auffassung, die ich ausdrücklich nicht teile. Halte ich für Augenwischerei. Aber wir müssen sehr viel schneller und sehr viel routinierter die Wölfe abschießen, die ordnungsgemäßen Herdenschutz überwinden.
Und aus alledem, was Sie jetzt ausgeführt haben, schlussfolgere ich, dass das in der Praxis noch nicht so läuft, wie Sie sich das zumindest vorstellen und viele anderen auch. Eckhard Fuhr, zum Schluss, warum ist es trotz allem gut und richtig, dass es den Wolf in unseren Wäldern gibt?
Ich glaube, der Wolf hat sehr viele Menschen, die sonst nicht dahin gekommen wären, dazu gebracht, sich Gedanken zu machen, was in unseren Wäldern und draußen auch auf den Feldern in der Landwirtschaft vor sich geht und sie dazu gebracht, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Die Schäfer sind natürlich betroffen vom Wolf und sie klagen und viele klagen zu Recht. Aber auf der anderen Seite muss man doch auch sagen, der Wolf hat ihnen eine unglaubliche Publicity gebracht. Ja, ich glaube, seit die Wölfe da sind, wird über Schäfer und Schafe in den Medien so viel berichtet, wie das noch nie der Fall gewesen ist. Also der Wolf ist einfach ein charismatisches Tier, das jeden, der sich auch nur entfernt mit ihm beschäftigt, auf Gedanken bringt. Manchmal auf dumme, aber manchmal auch auf richtige, aber auf jeden Fall auf Gedanken.
Und mehr über diese Gedanken kann man erfahren, wenn man sich Ihre Bücher zu Gemüte führt. Eckhard Fuhr ist hier zu Gast auf Radio 3, denn heute ist der Tag des Wolfes und über den hat er mehreres geschrieben, sich intensiv mit diesem Tier, aber eben auch mit Schafen beschäftigt. Er ist selber Jäger und jemand, der aktiv für ein friedliches Zusammenleben von Mensch und Wolf eintritt. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch
auf
Radio 3.
Bitte.